Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wie hätten wir ihn denn gern, unseren Kapitalismus, so wie er ist, verbunden mit der sozialen Marktwirtschaft oder ganz Neo oder was? Marx und Engels haben das bekanntlich alles nicht so lustig gesehen und sich so ihre Gedanken gemacht. Genau wie Hans-Jürgen Bartsch, als er den Hörsaal für heute zusammenstellte. Das Jüdische Museum in Berlin meint, es würde sich lohnen, mal auf das Judentum und den Islam zu schauen, wie die mit dem Kapitalismus umgehen. Vielleicht können wir daraus ja noch etwas lernen. Also, damit meine ich alle Nichtjuden und alle Nicht-Moslems.
Was ist die Einstellung des Judentums angesichts dieses großen Wohlstands, den der Kapitalismus produziert? Wenn ich nicht für mich bin, wer ist dann für mich?
Der Prophet kam nicht dahin, um ein Wirtschaftssystem einzuführen. Wenn Sie nicht wollen, dass jemand hortet, drücken Sie die Zinsen und machen es gegen Null und es funktioniert.
Es gibt eine klare Ermutigung dazu, Wohlstand zu schaffen. Gleichzeitig sehen wir dann aber auch Risiken angesichts von Reichtum.
Und wenn Sie da mal nach Saudi-Arabien fahren und nach der Pilgerfahrt sich mal die Gedanken machen, wie viele Umsätze da mit der Pilgerfahrt gemacht werden, da macht man Kohle mit. Also mit Religion lässt sich Geld machen. Das ließ sich schon damals machen und das lässt sich auch heute machen.
Ihr habt schon gehört, zwei Redner haben wir dazu im Programm. Zunächst Nathan Lee Kaplan und dann Idris Nasseri. Kaplan hat über talmudische Wirtschaftsethik promoviert und trat innerhalb der Ringvorlesung Ethische Fragen in Judentum und Islam am 8. Dezember 2016 auf. Er bietet uns jetzt Ansätze, über die sich vielleicht zu diskutieren lohnt. Wie also geht das Judentum mit der Anhäufung von Reichtum um? Wie sieht das koscher aus?
Also ich kann Sie gleich zur Einführung etwas beruhigen vielleicht. Der Kapitalismus ist eher wie eine Kuh als wie ein Schwein. Es geht weniger darum, ob er koscher ist, sondern unter welchen Bedingungen. Fragen wir uns erstmal, was ist der Kapitalismus? Wenn wir uns die Etymologie von Kapital ansehen, kaputt, Latein, also Kopf, stammt es von den Herden, also Kapital war ursprünglich, also wie viele Köpfe einer Herde hat man? Und wie eine Herde vermehrt sich auf natürliche Art und Weise, so ist der Kapitalismus davon geprägt, dass wir Kapital unternehmerisch vermehren. Werner Sombart folgend in seiner Kapitalismusdefinition sehen wir drei zentrale Elemente des Kapitalismus: Unternehmertum, Profit und Eigentum. Also so wie die Herde sich vermehrt auf natürliche Art und Weise im Besitz, im Kapitalismus vermehrt sich so auf unternehmerische Art und Weise Eigentum. Schauen wir uns diese drei Elemente mal aus jüdischer Perspektive an. Fangen wir an mit Unternehmertum. Wie sieht eine koschere Unternehmung aus? Nehmen wir an, Sie haben 1.000 Euro, die Sie investieren möchten, zum Beispiel für Ihre Altersvorsorge. Jetzt haben Sie aus biblischer Sicht ein Dilemma aufgrund des Zinsverbots. Also der einfachste Weg für Sie wäre natürlich, Sie finden jemanden, der Ihnen diese 1.000 Euro abnimmt, wo Sie es anlegen können, das Geld, und dann wissen, nach einem Jahr bekommen Sie x Prozent zurück als Rendite. Das wäre eigentlich das sicherste und der bequemste Weg, was auch der Grund ist, warum das viele heutzutage auch so machen. Allerdings sehen wir in der Bibel natürlich das Zinsverbot, was genau diese Transaktionen verbietet. Und somit entsteht natürlich ein Dilemma, weil einerseits wollen Sie Ihr Kapital fruchtbar machen lassen, werden lassen und ertragreich einsetzen, aber gleichzeitig wird Ihnen genau das verboten. Und aus diesem Grunde hat der Talmud das Konzept der Iska entwickelt. Es ist etwas kompliziert, ich versuche es mal so ganz einfach darzustellen. Also nehmen wir an, Sie haben diese 1.000 Euro, Sie wollen sie jetzt investieren als Investor. Ich bin ein Manager und schlage Ihnen vor, lassen Sie uns 1.000 dieser Karaffen kaufen, die kosten vielleicht 50 Cent das Stück. Dann nehmen wir uns jetzt vor, 1.000 dieser Karaffen gewinnbringend zu verkaufen. So, jetzt funktioniert die Iska wie folgt. Sie nehmen Ihre 1.000 Euro und die teilen wir jetzt durch zwei. Die erste Hälfte, also 500 Euro, die werden klassifiziert als ein zinsfreies Darlehen, was Sie mir als Ihren Manager geben. Und die zweite Hälfte, also die zweiten 500, sind eine Aktienanlage in unsere gemeinsame Unternehmung. Also sagen wir sind sehr erfolgreich und haben es geschafft, innerhalb von einem Monat diese Karaffen zu verkaufen und sehen, wir haben aus den 1.000 Euro haben wir so 1.100 gemacht, also 10% Gewinn. So, und jetzt diese erste Hälfte des zinsfreien Darlehens bekommen Sie jetzt einfach zurück. Es war ja zinsfrei, also Sie haben Ihre 500 Euro wieder. Und die zweite Hälfte, das war ja eine Aktienanlage in unsere gemeinsame Unternehmung. Und da bekommen Sie dann die 10% Rendite drauf zurückbezahlt. Also aus den 500 wurden 550 und somit haben Sie 1.050 Euro zurückbekommen. Also 5% Gewinn gemacht, für einen Monat gar nicht so schlecht, gerade in diesen Zeiten. Und ja, dieses Konstrukt hat für beide Parteien grundlegende Vorteile. Wenn Ihr Investment 100% als zinsfreies Darlehen gelten würde, wenn ich dann als Manager dieses Darlehen erhalte, hafte ich 100% bei einem Ausfall. Die Karaffen kommen nicht an oder gehen kaputt, werden gestohlen etc. Das hat das Risiko bei mir. Und gleichzeitig wird Ihnen natürlich aufgrund des Zinsverbots verboten, mit diesem zinsfreien Darlehen auch einen Cent zu verdienen. Wenn andersrum das Darlehen 100% nur eine Aktienanlage wäre, ein Depot bei Ihrem Manager, dann würden Sie 100% haften bei allem Ausfallrisiko. Und gleichzeitig wäre es mir verboten, als Manager einen Ertrag mit Ihrem Depot zu erwirtschaften, weil es ist ja Ihr Depot und gehört in keinster Weise mir das Geld. So, und durch diese Zweiteilung in Form der ISCA entsteht eine klassische Win-Win-Situation, die Interessen beider Parteien auszugleichen versucht. Zusätzlich betont der Talmud, es ist wichtig, dass meine Arbeitsleistung, jetzt die Arbeitsleistung des Managers in dieser Unternehmung separat entlohnt wird, damit es nicht nur ein Versuch ist, das Zinsverbot zu umgehen und das Kapital die Arbeit ausbeutet, muss eine separate Entlohnung stattfinden. Das kann ein bestimmter Betrag sein, zusätzlich für meine Arbeit, oder wir teilen das Gewinn-Verlust-Risiko etwas anders auf. So sieht also koscheres Unternehmertum aus in Form der ISCA. Jetzt kommen wir zum zweiten zentralen Konzept des Kapitalismus, den Profit. Also wie viel Profit ist zulässig? Der Talmud in der Mishnah schon institutionalisiert das Konzept von Onah. Das bedeutet übersetzt wörtlich Übervorteilung und klassifiziert so sehr genau, welcher Betrag zulässig ist, wenn ein Gegenstand zum Beispiel 100 Euro wert ist. Wie viel darf dann maximal der Verkäufer dafür verlangen? Aber gleichzeitig auch, wie viel muss der Käufer mindestens dafür bezahlen? Also gilt für beide Seiten. Also wie viel Rabatt ist zulässig und wie viel Profit ist zulässig? Nehmen wir diesen Gegenstand von 100 Euro. In der Mishnah wird die Grenze, die zulässige Grenze, als ein Sechstel definiert. Es ist natürlich ein Machlok, eine Auseinandersetzung, ob es ein Sechstel ist vom Wert des Gegenstands oder vom Transaktionspreis. Aber ein Sechstel kann man sich so als Grundregel merken. Es sind also so ungefähr 18%. Und alles, was darunter stattfindet, ist komplett zulässig und ab 18% inklusive wird es dann kritisch betrachtet. Also wir sehen eine klare Legitimation für Profit, also eine klare Legitimation unternehmerisch auch einen Profit zu erzielen und gleichzeitig aber auch die Institutionalisierung von klarem Verbraucherschutz, da nicht übervorteilt zu werden und zusätzlich auch ein Rückgaberecht. Wird auch genau definiert, für wie lange das gilt, um dann im Falle einer Übervorteilung den Gegenstand und die Transaktionen zurückzugeben und die Transaktionen rückgängig machen zu können. Dann das dritte Element, Eigentum, dritte Element des Kapitalismus. Also wir sehen im Judentum, es gibt kein Recht auf Eigentum. Es gibt ausschließlich die Pflicht, das Eigentum anderer zu respektieren. Also es gibt zum Beispiel das Diebstahlverbot, was mir natürlich untersagt, Ihr Eigentum zu beeinträchtigen oder es sogar zu stehlen. Aber Sie finden nirgendwo, weder in der Bibel noch in den rabbinischen Schriften im Talmud, ein ganz spezifisches Recht auf Privateigentum. Immer ist Eigentum basierend auf entsprechende Pflichten, das andere nicht zu beeinträchtigen. Ich möchte dazu eine kleine talmudische Parabel erzählen. Er war ein Landbesitzer und wurde von einem frommen Passanten dabei beobachtet, wie er Steine von seinem Grundstück auf den öffentlichen Weg, was angrenzend lag, geworfen hat. Und der Fromme sagte: Ach, was für ein Narr, er wirft Steine von dem Bereich, der ihm nicht gehört, in den Bereich, der ihm ja gehört. Und der Grundbesitzer hat nur den Kopf geschüttelt, was für ein Quatsch. Aber ein paar Tage später musste er sein Grundstück verkaufen aufgrund einer Notsituation und lief dann danach über diesen Weg und stolperte über diese Steine und sagte dann, wie weise dieser Fromme sprach, dass ich etwas von dem, was mir nicht gehört, in dem, was mir ja gehört, geworfen habe. Und wir sehen also schon eine klare Abgrenzung im Eigentum, aber wo die Grenze zu ziehen ist, was ist mir und was ist dir, ist etwas fluide. Das sehen wir auch reflektiert in dieser bekannten Mishnah aus Pirkei Avot, wo vier Charaktereigenschaften in Bezug auf Eigentum postuliert werden. Mein ist dein und dein ist mein. So spricht der Pöbel, sagen die Rabbinen in Pirkei Avot in der Mishnah. Mein ist mein und dein ist dein. Das ist die Gesinnungsart der gewöhnlichen Menschen oder gar der Sodomiter. Mein ist dein und dein ist dein. Das ist die Gesinnung der Frommen. Mein ist mein und dein ist mein. Das ist die Gesinnungsart des Bösewichtes. Also wir sehen, einmal wird schon klar gemacht, jemand, der sagt, okay, alles hier gehört mir, das sollte auf jeden Fall kritisiert werden, das ist ein Bösewicht. Ja. Also der nicht respektiert, dass anderen auch etwas gehören kann, neben nur ihm selbst. Gleichzeitig wird aber gesagt, dass es eine etwas einfache Einstellung ist, zu sagen, das, was mir gehört, gehört dir und das, was dir gehört, gehört mir. Also niemandem gehört irgendwas, das gibt es eigentlich gar nicht, sondern allen gehört alles. Also Pöbel ist jetzt hier eine deutsche Übersetzung, also Amma Aretz ist wortwörtlich so etwas so einfache Menschen einer etwas einfacheren Gesinnung. Und dann mein ist mein und dein ist dein, also diese klare Abgrenzung. Ich denke, das ist so der wahrscheinlich mehrheitliche Bezug zu Eigentum in unserer Gesellschaft. Also was mir gehört, gehört mir, was ihnen gehört, gehört ihnen. Das ist die, lernen auch die Rabbinen, das ist die Gesinnungsart der gewöhnlichen Menschen. Gewöhnliche Menschen heißt es einfach die durchschnittliche Art, zu dem Thema zu stehen. Aber wir sehen dann auch eine anschließende Kritik dieser gewöhnlichen Einstellung, denn eine Gesinnungsart der Sodomiter, das ist für die Rabbinen kein Kompliment. Also wird kleinlich, ja, also es ist normal, aber es ist jetzt nicht besonders lobenswert, so eine Einstellung zu haben. Mein ist dein und dein ist dein, also komplett selbst aufopfernd, das ist die Gesinnungsart der Frommen. Und wenn die Rabbinen sagen der Frommen, dann bedeutet das einerseits zwar ein Lob, aber gleichzeitig auch das Wissen, dass nur wirklich die sehr Frommen und nicht jeder kann oder soll oder will fromm sein, so durchs Leben laufen können oder möchten. Und ich denke, durch diese vier Charaktereigenschaften in der Dialektik zwischen ihnen findet man dann wahrscheinlich die richtige Balance zwischen den diversen Extremen. So, kommen wir vom dritten Element des Kapitalismus zu einem der großen Resultate des Kapitalismus, und zwar materieller Besitz und Reichtum. Also zum Beispiel Mark Zuckerberg, der Gründer und Geschäftsführer von Facebook, dem sozialen Netzwerk. Mark Zuckerberg mit aktuellem Vermögen von knapp 50 Milliarden Dollar. Also wie denkt, wie lehrt die jüdische Tradition über solche Vermögen? Was ist die Einstellung des Judentums angesichts dieses großen Wohlstands, den der Kapitalismus produziert? Um das zu betrachten, habe ich in meiner Dissertation folgendes Framework entwickelt, welches einmal akkumulierende Tendenzen im Judentum darstellt und gleichzeitig mäßigende. Es gibt eine klare Ermutigung dazu, Wohlstand zu schaffen und Armut zu verhindern. Und gleichzeitig werden aber die Risiken aus dieser akkumulierenden Tendenz betont und vorhin gewarnt und mäßigende entsprechend so Counterbalancing-Traditionen institutionalisiert. Die vier Elemente sind einmal die Gefahr angesichts großen privaten Reichtums. Gott zu vernachlässigen, die Beziehung zu Gott zu vergessen. Zweitens, Arroganz zu entwickeln. Drittens, Scham bei anderen auszulösen, die weniger haben. Und entsprechend auch viertens, den Neid in anderen vorzubeugen, der entstehen kann. Schauen wir uns mal einige Traditionen an, jeweils zu diesen Bereichen. Erstmal Wohlstand schaffen. Also wir sehen schon in der Bibel die Patriarchen, Abraham, Yitzhak und Jakob, alle sehr wohlhabend und eine klare Tradition, dass Wohlstand ein Ausdruck auch von Segen ist. Und der Lohn der Demut, Gottes Ehrfurcht, Reichtum, Ehre und Leben. Also Reichtum als Lohn für eine zu ermutigende Charaktereigenschaft. Dann die Verhinderung von Armut. Also Armut wird im Judentum ganz und gar nicht verherrlicht, gefördert, gefordert. Im Gegenteil, es wird sehr davor gewarnt, in Armut zu verfallen. Armut wird mit dem Tod verglichen, wird Armut im Haus hier im Traktat Bava Metzia aus dem Talmud wird schlimmer als 50 Plagen bezeichnet. Wir sehen im Tischgebet zum Beispiel, Birkat Hamazon, so die Bitte, dass wir nicht abhängig werden von den Geschenken, den Gaben anderer, dass wir nicht in Abhängigkeit verfallen. Es gibt ganz klare Bestimmungen, dass man Tzedakah, also wohltätig, karikativ, gesellschaftlich gerecht wirken soll. Aber es gibt ein klares Verbot, das auf einer Ebene zu tun, die ermöglichen könnte, dass man selbst wiederum abhängig wird von der Tzedakah, von den Spenden anderer. Also eine klare Warnung gegen Armut als ein Risiko, ein Zustand, in dem die Ideale von Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, Unabhängigkeit gefährdet werden können. Gleichzeitig sehen wir dann aber auch Risiken angesichts von Reichtum. Erstes Risiko, Gott aufgeben. Also der Aufruf ist, Gott nicht aufzugeben, wenn man sehr wohlhabend wird. Wir sehen schon in Dvarim, im Deuteronomium, wenn dein Silber und Gold sich vermehren, vergiss Hashem, dein Gott, nicht. Das goldene Kalb, ja, also angesichts des großen Reichtums des Kalbes und dem Tanz um dieses großen Reichtums wurde die Beziehung zu Gott vergessen am Berge Sinai, als Moses oben war. Also eine klare Diskrepanz, auch eine klare Gefahr angesichts von Reichtum, die spirituelle Beziehung zu Gott zu vernachlässigen und zu vergessen und sie aufzugeben. Entsprechend auch Arroganz, ein weiteres Risiko. Wir sehen eine Halacha, schon in der Bibel, sein Verbot, dass Könige nicht extrem reich werden dürfen, denn sonst besteht die Gefahr, dass sie sich über ihre Brüder erhöhen. Wir haben ja hier gesehen, beim Risiko hier Wohlstand schaffen, dass ein Lohn der Demut Reichtum ist. Und gleichzeitig, wenn man dann diesen Reichtum erlangt hat, ist dann ein Risiko, dass man durch diesen Reichtum wiederum das Gegenteil von Demut bewirkt, nämlich Arroganz. Also ist eine klare Verbindung da. Und dann drittens, Scham vermeiden. Es gibt eine Tradition, in der Mishnah wird gelehrt, dass ein Tisha B'Av, das ist ein Trauertag, Frauen, die noch Single waren in Jerusalem, haben getanzt und in Kleidern getanzt und potenzielle Bräutigame haben ihnen dabei zugeschaut und so wurden dann die Verbindungen gemacht. Und da gibt es eine Tradition, dass bei diesem Tanz es geboten war, dass man geliehene Kleider trägt, damit die Frauen, die sich keine teuren Kleider leisten können, nicht beschämt werden durch den größeren Wohlstand der anderen. Letztes Risiko, auf das man achten sollte, Neid vorbeugen. Wir sehen eine Tradition im Traktat Taanit auf Basis eines biblischen Verses, in dem Jakob seinen Söhnen sagt, fallt nicht auf. Und die Rabbinen interpretieren das als Aufruf, nicht aufzufallen, damit Esau und Ishmael die Söhne nicht beneiden werden aufgrund ihres Reichtums. Zusammenfassend können wir vielleicht diesen Vers aus den Sprüchen nehmen als Essenz der jüdischen Perspektive auf die richtige Haltung zu Wohlstand. Armut und Reichtum gibt mir nicht. Ich möchte sonst, wo ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist Gott? Oder wo ich zu arm würde, möchte ich stehlen und den Namen meines Gottes entweihen. Also der Aufruf einer goldenen Mitte zwischen diesen beiden Extremen wird hier klar als ein besonders gesegneter Zustand gelobt. So, wenn wir jetzt solche Traditionen sehen, kommen wir zur dritten Frage der heutigen Veranstaltung. Können wir die irgendwie fruchtbar einsetzen in unserer heutigen Marktwirtschaft? Also ethisch und spirituell. Ökonomie in der jüdischen Tradition spielt eine ganz zentrale Rolle. Wir sehen schon in der Bibel, dass nach der traditionellen Zählung von Maimonides 613 Geon verboten 120, also 20% aller Mitzvot, aller Geon-Verbote beziehen sich auf ökonomische Themen. Und wenn wir das vergleichen mit zum Beispiel den Mitzvot, die Ernährungs- und Sexualitätsbereiche regulieren, wo es jeweils 26 sind, dann sehen wir die große Bedeutung, die diesem Thema beigemessen wird. Und das wird fortgeführt im Talmud, eine zentrale Tradition in der jüdischen Wirtschaftsethik hier von Rava. Der lehrt, dass die erste Frage im Himmel ist, ob wir nach Treu und Glauben gehandelt haben. Rabbi Ishmael lehrt, wer Weisheit erlangen möchte, sollte lernen, wie Geld funktioniert. Und wir sehen im Talmud, es gibt drei eigene Traktate nur für wirtschaftliche Themen und in allen anderen Traktaten finden wir auch eine Fülle an Traditionen zur Ökonomie. So, jetzt ist die Frage, wie können wir die umsetzen in der heutigen Wirtschaft? Dazu habe ich in meiner Dissertation folgendes Framework entwickelt. Es ist eine fünfstufige Methodik, interdisziplinär, bei der wir uns im ersten Schritt ein ganz konkretes ethisches Dilemmata in der Konzernpraxis anschauen. Also in meiner Dissertation war es die Konzernpraxis, aber das lässt sich auf alle Wirtschaftsbereiche anwenden. Ein Dilemma kann sein Whistleblowing oder Vorstandsvergütung oder ökologische Nachhaltigkeit. Und dann fragen wir uns anhand der angewandten Philosophie der Wirtschaftsethik, was sind genau die Werte, Normen und Einstellungen, die hier in einen Clash geraten bei diesen Dilemmata? Was macht sie eigentlich zu einem Dilemmata? Um dann im dritten Schritt in der jüdischen Tradition zu forschen nach Lehren, die als Weisungs- und Inspirationsquelle dienen können, um mit genau diesen Fragestellungen umzugehen. Dann bewegen wir uns wieder runter. Im vierten Schritt einmal versuchen wir dann aus den Traditionen ihren philosophischen, ethischen Gehalt zu extrahieren, um diese dann wiederum im fünften Schritt anzuwenden mit konkreten Handlungsempfehlungen für die Konzern- und Managementpraxis. Hierbei gibt es ein ganz zentrales Risiko, natürlich nach Gadamer, die voreilige Angleichung der Tradition an eigene Sinnerwartungen. Also wir sehen hier ein Zitat von einem der Begründer der modernen jüdischen Wirtschaftsethik, Meir Tamari, der lehrt, dass der betrachtet und beobachtet, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden von Studien in jüdischer Ökonomie wurden sehr stark beeinflusst von sozialistischen Idealen, wo wiederum in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Pendel in das andere Extrem ging und jüdische Tradition mit neoliberale, so Free Market Philosophien gleichgestellt wird. Also ein klares Risiko, dass wir unsere eigenen Werte, Schlussfolgerungen, Einstellungen schon vorwegnehmen und dann einfach nur das Judentum so instrumentalisieren, um das, was wir schon als richtig erachten, zu untermauern. Vielleicht ist aber trotz dieser vielen Dialektik so ein roter Faden, mit dem ich abschließen möchte, so ein gemeinsamer Nenner, das Konzept der Indivisible Hand, was auch zentrale These meiner Dissertation ist. Wir sehen, Adam Smith lehrte die Invisible Hand, die sagt, durch Eigennutzmaximierung ganz ungewollt erreichen wir einen positiven gesellschaftlichen Effekt. Und wir sehen in der jüdischen Tradition im Gegensatz dazu eine klare Verbundenheit einmal von Integrität in uns selbst und unseren Mitmenschen, unserer weiteren Gesellschaft und den Organisationen, in denen wir leben, die da etwas drüber hinausgehen. Vielleicht ist hierfür auch ein sehr gutes Beispiel die bekannte Mishnah von Hillel, die lehrt, wenn ich nicht für mich bin, wer ist dann für mich? Also ist ganz klar der Aufruf, selbstständig und selbstbewusst und auch im eigenen Interesse zu handeln, weil wenn wir das nicht tun, dann können wir auch nicht erwarten, dass andere es tun werden. Und im zweiten Schritt aber zu realisieren, wenn ich nur für mich bin, was bin ich dann? Also es reicht nicht, dass wir selbstbewusst sind und an uns selbst glauben, wie machen wir diesen Glauben und dieses Vertrauen, diesen Selbstnutz, wie machen wir den fruchtbar für unseren gesellschaftlichen, familiären, beruflichen, freundschaftlichen Kontext? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als im Hier und Jetzt für Integrität in uns selbst zu sorgen und ein positives, fruchtbares Miteinander mit unseren Mitmenschen und für eine bessere Welt zu wirken. Vielen Dank.
Danke. Ist der Kapitalismus koscher? Fragte der Wirtschaftsethiker Dr. Nathan Lee Kaplan. Ist der Kapitalismus halal? Fragt jetzt Idris Nasseri. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für islamische Theologie der Universität Paderborn.
Kommen wir also zum ersten Aspekt, zu dem geschichtlichen Überblick. Wir beginnen mit der formativen Phase, um Ihnen einfach das Setting aufzuzeichnen. Also wenn wir über Islam reden, ist es ja so ein monolithischer Block, der Islam, die Muslime. Und ich würde ganz gerne mal so mal aufzeichnen, mal diesen Setting, um den Propheten mal zu sehen. Also wir sprechen ja sowieso sehr viel über die Muslime, wenig mit den Muslimen, aber das soll vielleicht mal auch helfen zu sehen, was war da so ein bisschen um den Propheten? Also was war das? War das eher so ein Typ, so eher wenig lächeln, wenn dann im Keller? Oder war das doch so jemand, mit dem man auch mal gerne so eine Party feiern würde? Das würde ich mal gerne so, eine Party ohne Musik natürlich, aber auch eine Party. Und dann würde ich ganz gerne in diese translative Phase, wie ich sie genannt habe, innovative Phase mal so kurz aufzeichnen und dann diese retranslative Phase und dann politisch-ideologische Periode bis 1930 und dann nochmal moderne Periode. Also fangen wir mit der formativen Phase an. Das Setting um den Propheten. Wenn Sie sich das mal anschauen, wo Mohammed wirkt. Ich verzichte hier auf Eulogien. Ich hoffe, dass diejenigen, für die es relevant ist, im Grunde genommen das für sich selbst sprechen will. Arabische Halbinsel vor dem Islam. Also wenn Sie sich das anschauen, im Grunde genommen betreibt jeder Wirtschaft dort. Jeder ist damit beschäftigt und diejenigen, die im Grunde genommen, wo selbst der Prophet ist, haben relativ gutes Einkommen mit Religion. Also mit Religion lässt sich Geld machen. Das ließ sich schon damals machen und das lässt sich auch heute machen. Wenn Sie da mal so eine Tour durch Vatikan machen, dann merken Sie, da ist Kohle. Und wenn Sie da mal nach Saudi-Arabien fahren und nach der Pilgerfahrt sich mal die Gedanken machen, wie viele Umsätze da mit der Pilgerfahrt gemacht werden, da macht man Kohle mit. Es funktioniert. Also, dass Sie heute hier sind, zeigt doch, es funktioniert. Wir reden über religiöse Aspekte. Und das hat man schon damals auch gewusst. Also hat man mit den Pilgern und mit dem Abwickeln des Pilgerns relativ viel Geld umgesetzt. Und das war auch eigentlich die Haupteinkommen. Das heißt, die Leute, die nach Mekka kommen, um die Kaaba, die vormalige Kaaba, im Grunde genommen ihre Götter mitgebracht haben, um ihnen ein Hostel anzubieten, Lebensmittel, was so alles so für einen netten Aufenthalt, religiösen Aufenthalt erforderlich ist. Also man hat es jetzt nicht so wie ein All-Inclusive-Package wie in Saudi-Arabien, dass sie so einen Blick auf die Hadsch haben sozusagen, anders als auf dem Meer, mit so schönen Goldverzierungen und auch, dass die Klodeckel aus Gold ist. Also so, wie es sich religiös auch gehört, sondern eher spartanisch, also so, wie es spirituell eigentlich sein sollte. Es ist alles mit Handeln und es hat auch mit Handel zu tun. Es ist jetzt nicht so etwas, was man sagen würde, eher im Grunde genommen Beduinen, die für sich selbst leben, um zu überleben, sondern man hat tatsächlich Handel betrieben und es hat funktioniert. Selbst Mohammed, vor seiner Berufung, die meisten sagen, es ist Kaufmann gewesen, er war schon immer Kaufmann. Eigentlich nicht. Also im Grunde genommen wird man nicht so geboren, wenn der Vater jetzt nicht ein Geschäftsmann ist oder irgendwie ein Unternehmen hat, nicht unbedingt als Kaufmann geboren. Er ebenfalls auch nicht. Er als Weise in sehr bescheidenen Verhältnissen, ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, wächst mit seinem Onkel auf, wird hier und da mal mitgenommen. Aber er lernt auch natürlich von dem, weil es eben im Grunde genommen viel Business dort betrieben wird, lernt er natürlich davon was. Das Erste, womit er sich ja im Grunde genommen geschäftlich einen Lohn macht, ist im Grunde genommen treuhänderisch tätig werden. Sie verreisen, möchten ihre Fische füttern lassen und dass jemand auf ihren Garten und auf ihr Haus aufpasst. Das macht man heute noch. Damals hat man das eben eher mit den ganz wichtigen Sachen gemacht, dass man die rübergebracht hat zu einem Treuhänder und hat gesagt, okay, hier, du bekommst dafür etwas Geld, aber achte darauf. Und deswegen, damit hat er sich einen Lohn gemacht. Daher auch der Spitzname El Amin, der Vertrauenswürdige, derjenige, dem man auch Vertrauen schenkt. So war er bekannt. Damit hat er sich eben Geld verdient. Er war ein bescheidener Mensch, der auch ganz normal eben als Hirte auch nebenbei tätig war. Also jetzt nicht für diejenigen, die jetzt denken, er war schon immer Kaufmann, hat schon die ganze Zeit mit Geld zu tun, gar nicht. Dann mit 26, so Mitte 20, 25, 26, nimmt ihn sein Onkel mit und stellt ihn damals der Frau Khadija bin Khawalid vor, die Frau, die wir heute, wenn wir über Quoten für Frauen denken, wenn ich mir dann ihre Biografie angucke und das angucke, dann denke ich mir, es wäre schön, wenn man diese muslimische Frau mal zeigen würde. Khadija bin Khawalid, sie ist nicht nur eine Unternehmerin, sie ist die Unternehmerin von Mekka und Medina. Also eine steinreiche Frau, verwitwet, hat mehrere Kinder und ist sozusagen diejenige, die weiß, wie man Logistik betreibt. Sie ist diejenige, die Karawanenabwicklungen, die man anspricht, wenn man das machen möchte. Wenn Sie sich jetzt ein großes Logistikunternehmen vorstellen heute, sie war sozusagen das große Logistikunternehmen von Mekka und Medina. Und der Onkel nimmt ihn mit und stellt ihn dieser Frau vor. Und es kommt, wie es kommen soll, er arbeitet dort. Er arbeitet, macht sich damit auch ein Einkommen, lernt viel. Seine erste große Karawane, die er selbst abwickelt, 2 Kamele. Und nur im Vergleich, was Khadija abgewickelt hat, 2000 Kamele, damit man das nur so im Vergleich hat. Er 2 Kamele, das war so das, was er gemacht hat. Damit hat er sich zum ersten Mal in diese Ebene des Handels und in das Kaufmännische sozusagen begeben. Und das war so, wo man das her hat. Das ist aber der Prophet, er lernt das. Und irgendwann mal denkt sich diese vorzügliche Geschäftsfrau, wahrlich, er hat einen Charakter, der makellos ist und nimmt sich diesen jungen Burschen, in Anführungsstrichen, zum Ehemann. Also sie ist 16 Jahre älter, nur damit wir das einordnen können für die damalige Zeit und heute, wenn Sie sich vorstellen, eine Frau, die 16 Jahre älter ist und heiratet einen Mann, der 16 Jahre jünger ist, sozusagen, stellen Sie sich das mal vor. Selbst bei uns in einer Gesellschaft, wo wir vermeintlich so aufgeklärt sind, da denkt man immer, das stimmt mit der Frau was nicht. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das ist das Setting, was sie jetzt haben. Also bevor er zum Propheten wird. Und jetzt, wo er zum Propheten ernannt wird, ändert sich nicht viel. Also man darf nicht schockiert sein, dass er jetzt gedacht hat, okay, ich werde jetzt Prophet, okay, Kamele, uncool, Business, uncool und jetzt werde ich jetzt mir eher spartanisch kleiden. Hat er vorher auch, also er hat ein simples Leben vorher geführt, hat auch danach ein sehr einfaches Leben geführt. Wenn Benedikt Köhler in seinem Buch schreibt, er war der reichste Mann, der gestorben ist, ja, das stimmt, er war der reichste Mann, aber trotzdem ist er auf den Laken gestorben. Also das, was an Reichtum da war, war nicht bei ihm, auch nicht auf seinem Konto, auch nicht in seinem Garten, sondern bei den Leuten, bei denen die bedürftig waren. Das ist der Mann gewesen, im Grunde genommen, der das 7. Jahrhundert revolutioniert hat in vielerlei Hinsicht, gesellschaftlicher Hinsicht. Ab dem Moment, wo die Auswanderung nach Medina kommt, da entsteht etwas, was doch nennenswert ist. Neben einer Moschee, die er gründet, da sind 4 Märkte, überwiegend von jüdischen Händlern. Das ist sehr, sehr interessant, 4 Märkte, die schon vorhanden sind. Er gründet noch einen zusätzlichen Markt, zeitgleich fast mit der Gründung einer Moschee. Das ist interessant, wenn Sie sich jetzt mal die Geschehnisse mit Jesus vergleichen, wie er sozusagen mit den Kaufleuten in den Tempeln umgegangen ist. Er im Grunde genommen Moschee, daneben Markt. Also Sie sehen den Ursprung dieser Religiosität. Sie haben also jemanden, der kaufmännisch tätig ist, dessen Frau, die Geschäftsfrau schlechthin ist, gründet eine Moschee und neben dieser Moschee diesen Markt. Und mit diesem Markt entstehen natürlich auch erste Interaktionen, es entstehen Regeln und er wirkt nicht in ein Vakuum, was vorher nicht da war oder danach nicht entstanden ist. Das heißt, islamische Religiosität oder islamische Theologie entsteht nicht in ein Vakuum, sondern sie entsteht in einer Gesellschaft. In einer Gesellschaft, die unheimlich viele Einflüsse hatte, auch vorher. Das heißt, die Händler, die dorthin gekommen sind, waren nicht jetzt im Grunde genommen nur Araber, sondern aus verschiedenen Teilen, Byzanz und. Und sie haben ihre jeweiligen Gebaren auch mitgebracht. Der Prophet kam nicht dahin, um ein Wirtschaftssystem einzuführen. Er ist da, um euer Charakter zu vervollkommnen. Er ist die Ethik in Person, also der gelebte Koran schlechthin. Das ist das, was er ist. Und das ist das, was er im Grunde genommen in diesen Markt integriert. Dieser Markt arbeitet mit Instrumenten, die auch schon vorher vorhanden waren. Er kommt jetzt nicht um die Ecke und sagt, die Waage ist nicht so, wie wir es gerne hätten, sondern es ist die Ethik, die mit dieser Waage verbunden ist, dass ich sie nicht manipuliere. Die Aufrichtigkeit mit dem Handel, das ist das, was er im Grunde genommen mitbringt. Das, was danach kommt, ich werde jetzt auf die Einzelheiten, die aus dieser Periode entsteht, nochmal genauer eingehen, sind im Grunde genommen nur Verfeinerungen. Die rechtgeleiteten Kalifen, die sozusagen danach gewirkt haben, größere Ebenen, größere geografische Machtbereiche, die sie bewahren mussten, mussten natürlich auch anders agieren. Steuereinnahmen etc. mussten modifiziert werden. Es ist nur im Grunde genommen auf einer größeren Ebene, aber nicht jetzt so, dass sie revolutioniert wird, das, was aus der Praxis kommt. Sie berufen sich im Grunde genommen alle auf diese 4 wesentlichen Quellen. Diese Quellen sind im Grunde genommen auch die Quellen, mit denen die Islamic Banking and Finance, das heutige islamische Finanzwesen, auch mitarbeitet. Das sind so die Primärquellen, mit denen gearbeitet wird. Dann haben Sie den Konsens der Gelehrten, manchmal die Gelehrten von Kufa, die Gelehrten von Mekka, Medina. Das sind im Grunde genommen, je nach der jeweiligen theologischen Schule oder der jeweiligen Rechtsschule, sind auch gewisse Differenzen dort. Und dann gibt es den sogenannten Analogieschluss. Für diejenigen von Ihnen, die juristische Affinität haben, merken Sie hier schon im Grunde genommen im Bereich des Konsens und der Analogie eine gewisse Methodenlehre, die Sie auch in anderen Bereichen finden, wie zwar im römischen Recht in einer anderen Ebene. Die Richtschnur aus diesen Quellen ist im Grunde genommen die Scharia. Das ist der Moment, wo immer meistens eher die Stimmung kippt. Von daher machen Sie sich keine Sorgen, es wird besser. Es kommt noch. Scharia. Wenn Sie sich die Wortwurzel davon nehmen, und es macht wirklich Spaß, das mal zu machen, bei einem Cappuccino trauen Sie sich das Sheen Raw ein. Und wenn Sie sich mal die ersten Primärquellen dazu anschauen, dann finden Sie die Beschreibung dazu sehr romantisch. Also ich finde die faszinierend. Wenn Sie manchmal schreiben, dann denke ich mir auch, oh, Wahnsinn. Und zwar, diese Wortwurzel beschreibt einen ganz genauen Aspekt. Und zwar, wenn Sie Wasser holen am Fluss, dann gibt es diesen Ebene, wo schon vorher Leute da waren. Sie kennen das, da waren schon Leute, das ist schon platt getreten. Und Sie wissen, da kann man Wasser holen, da waren schon andere. Irgendwo im Fluss. Das heißt, wichtig ist, dass dieses Wasser, wo man Wasser holt, fließend ist. Und es ist frisch, das Wasser. Das ist wichtig für diese Begriffserklärung. Das heißt, damit Sie merken, womit die Beduinen Schara'a, also Scharia, auch verbunden haben. Mit etwas Dynamischen, Lebenserhaltenden und stets Wandelnden. Nie Stetigem. Also wenn Sie Wasser stehen gesehen haben, dann ist es eine Pfütze oder so. Aber wir reden hier also vom Fließenden. Und diese Stelle, die plattgetreten ist, bezeichnet man als Scharia. Das heißt, das ist die positive Konnotation der Beduinen mit diesem Wort. Das ist dieser Aspekt, den man damit verbindet. Wir kommen gleich dazu, was für eine Perversion dieses Wort in die vergangenen 200 Jahre erlebt hat. Aber das ist so das Urwort, wo es herkommt. Und der Koran nimmt das natürlich in einem untechnischen Art und Weise wieder auf. Sure 45, Vers 18. Da heißt es sinngemäß, dann brachten wir dich auf einen klaren Pfad. Also das, was mit dem Pfad beschrieben ist, ist im Grunde genommen die Scharia. Was also im Grunde genommen Scharia ist, ist etwas, was man sagen kann mit Weg zu einer Wasserquelle oder einem Pfad oder Zuquelle. Das ist das, womit Sie es übersetzen können. Diese Übersetzung mit islamischem Recht oder die Vorstellung, da ist die Scharia eingeführt worden. Wir kommen gleich dazu, wie fernliegend im Grunde genommen eine Vorstellung dessen ist. Das heißt, die Scharia ist im Grunde genommen der religiöse, spirituelle Weg, wie ein Muslim nach Maßgabe seiner Religiosität seine Religion verwirklicht. Und als GPS dafür, damit er nicht vom Pfad irgendwie abkommt, sondern dass er auch direkt zum jüdischen Museum findet, ist es im Grunde genommen erforderlich, dass Instrumente da sind. Da haben Sie Werte, Normen, Sitten, Rechtslehre, einschließlich der Methoden und allen anderen Instrumentarien, die dafür erforderlich sind, diesen Weg zu gehen. Vorab, es gibt einen wesentlichen Unterschied und der ist so wichtig für das Verständnis des islamischen Finanzwesens hinsichtlich dieser zwei Wörter, Scharia und Fiqh. Nun hatte ich eben erläutert, was Scharia ist. Ein Abstraktum, also im Grunde genommen nichts Kodifiziertes. Erlauben Sie mir kurz eine Anekdote Ihnen zu erzählen. Ich war kürzlich in Afghanistan, war unterwegs in einem eher abgelegenen Provinz und wir bauen dort unterschiedliche Bildungseinrichtungen von Kindergärten bis Schulen. Und manchmal müssen Sie mit Personen sprechen, die Sie eher aus unschönen Filmen kennen, eher so vielleicht aus Mafia-Filmen. Und da habe ich jetzt so einen Prototyp eines Warlords, mit dem ich einen Tee trinken muss, um dort eine Schule für Mädchen aufzubauen. Natürlich nicht in seinem Sinne, weil wir wissen ja, Bildung verursacht Fortschritt und wir wollen ja das ja nicht, sondern wir wollen ja weiterhin an den Drogen und an den Verkauf dessen weiter verdienen. Das war ja sein Interesse. Also musste ich mit ihm sprechen. Nun trinke ich Tee und er weiß, dass ich jetzt dort im Grunde genommen für diese Hilfsorganisation arbeite. Und dann fängt er an zu erzählen, ja, du kommst aus Deutschland. Ich so, ja, sie haben ein ungläubiges Gesetz. Ich so, und trinke weiter Tee. Sie wissen ja, ihr Interesse ist, diese Schule aufzubauen. Sie werden jetzt bestimmt jetzt nicht sagen, was? Nein, um Gottes Willen, was erzählst du da? Sondern sie hören zu. Und ich will ihnen erklären, die Pointe dieser Geschichte, warum. Dann kommt er so dazu, wir legen großen Wert auf die Scharia bei uns hier. Ich so, okay, und was ist das? Sie arbeiten für eine Hilfsorganisation. Es wäre jetzt verwerflich, wenn Sie ihm erzählen, Sie sind jetzt klassisch ausgebildeter Scharia-Student, sondern es wäre gut, wenn Sie dann weiterhin auch in Ihrer Rolle als Hilfsorganisation bleiben. Also höre ich ihm zu und er erzählt mir, ja, die Scharia verwahrt einer unserer wesentlichen Scheichs, also einer der großen Gelehrten von Ihnen, verwahrt die Scharia bei sich. Da habe ich gesagt, okay, und hast du schon mal Zugang dazu? Der so, nee, erst musst du eine gewisse Gelehrsamkeit erreichen, um Zugang zu der Scharia zu haben. Also seine Vorstellung, kurz für Sie zusammengefasst, der Tee war nicht so gut, ist, dass die Scharia irgendwo kodifiziert ist bei einem der Scharlatane von denen und er irgendwann mal Zugang dazu bekommt, wenn er die Gelehrsamkeit erreicht. Nur als Nebeninfo, er ist Analphabet. Also im Grunde genommen ist das seine Vorstellung. Nun bin ich unterwegs zurück. Wir haben die Schule auch dort aufbauen können. Für diejenigen von Ihnen, die vielleicht jetzt schlaflose Nächte haben, weil die jetzt nicht wissen, wie die Geschichte zu Ende gegangen ist. Wie konnten sie aufbauen? Und dann bin ich zurückgereist aus Kabul nach Deutschland. Und hier hatte ich eine Veranstaltung am Innenministerium NRW. Eine Veranstaltung zum Salafismus. Und das ist so für diejenigen, die damit zu tun haben, damit sie das einordnen können. Einmal so politisch-ideologische Konzeption und die Einordnung dessen. Und dazu sollte ich einen Vortrag halten. Und der Veranstalter fragte mich schon vorab im Rahmen einer E-Mail, bringen Sie mir doch bitte ein Exemplar der Scharia mit. Und ich wollte natürlich gerne das machen. Sie kommen ja gerne dir bitte nach. Und habe natürlich jetzt nichts mitnehmen können und bin dann dahin. Und das Erste, was er mich auch auf der Veranstaltung gefragt hat, Sie haben bestimmt an mein Scharia-Exemplar gedacht. Ja, aber ich hatte keine LKWs, um sie alle hier hinzubringen. Und da sagt er so, wie meinen Sie das, keine LKWs gehabt? Ich so, ja, ich habe relativ große Bibliothek, aber die konnte ich jetzt nicht alle hinbringen. Dafür hätte ich mit einem Bulli anreisen müssen, um sie alle einzupacken. Er sagt er so, sagen Sie mal, ist das denn so groß, das Ding? Habe ich gesagt, das Ding gibt es eigentlich gar nicht. Also es gibt ganz viele Staubkörner, die versuchen, annähernd an ein Abstraktum zu kommen, das nie erreichbar ist. Und da sagt er, was? Und da habe ich ihm versucht, dieses Wort hier zu erklären. Fiqh ist die islamische Rechtswissenschaft, also die Juristen, die sich der Scharia annähern und dem Verständnis annähern. Sie legen das für ihre Zeit aus. Sie ist bedingt, sie ist zeitlich und sie ist wandelbar. Das heißt, das islamische Recht, die Grundlage des islamischen Finanzwesens, ist nicht statisch. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen Fiqh und Scharia. Das heißt, wenn Sie demnächst irgendwo lesen, die Scharia wird eingeführt, schreiben Sie ruhig mal den Journalisten an, wo Sie denn sowas lesen könnten. Also wo kriegen Sie so ein Scharia-Exemplar her? Der wird sich wundern und wird sagen, weiß nicht, vielleicht finden Sie ja einen. Das war sozusagen der wesentliche Unterschied zwischen Scharia und Fiqh. Es gibt viele Aspekte, diejenigen von Ihnen, die sich mit der sozialen Marktwirtschaft auseinandersetzen, werden da viele Ähnlichkeiten finden. Und das ist auch nicht verwunderlich. Sie werden auch andere Aspekte finden, die damit nicht kompatibel sind. Sie haben im Grunde genommen hier die ersten grundsätzlichen Verbote, Verbot des Hortens, von Preiskartellen, diverse Investitionsverbote, Prostitution, Alkohol, Drogen, also gesellschaftsschädliche Investitionen. All die Aspekte, die für unsere Gegenwart gesellschaftsschädigend sind. Tabak für die Gegenwart, Shisha, all diese Sachen, was Sie so sehen in diesen Shisha-Bars, wo diese neue Fable bei den Jugendlichen entstanden ist. Also all diese, die gesellschaftsschädlich sind. Ebenfalls haben Sie einen hohen Stellenwert von Ordnung und Gerechtigkeit. Das heißt, das werden Sie auch merken anhand der Scharia-Konzeption. Gerechter Preis, staatliche Sicherung dieses Wettbewerbs, das heißt Aspekte dessen, dass der Staat nur dann eingreift, wenn es sensibel ist. Bei der islamischen Konzeption ist es so, dass der Staat nur dann eingreift, wenn erforderlich ist. Es ist jetzt nicht so ein intervenierender Staat, sondern sehr früh schon unter den ersten Kalifen wurde in den Markt nur eingegriffen, wenn Erfordernis bestand. Daher auch der Ausspruch des Propheten selbst, die Preise liegen in den Händen Gottes. Also Adam Smith hat das ein bisschen später als unsichtbare Hand bezeichnet. Aber das ist etwas, was Sie im Grunde genommen ja auch eben in der jüdischen Tradition finden, dass der Wettbewerb erhalten bleiben muss. Dass dieser Wettbewerb auch nicht verzerrt werden darf, weil es dann sensibel wird und der Staat intervenieren muss, wie wir es auch heute sehen. Besteuerung, neben Sakai, also dieser Pflichtabgabe, gab es schon sehr früh Besteuerungssysteme für diejenigen von Ihnen, die im Grunde genommen eher muslimunfreundlichen Werke sich lesen. Die schreiben dann immer auch von so einer Pflichtsteuer von Nichtmuslimen. Es gibt immer eine Erklärung dafür, das heißt, die Nichtmuslime mussten nicht in den Krieg und dafür, weil sie eben keine Witwen zu füttern hatten und auch keine, wenn es jetzt außerhalb dessen natürlich keine Unfälle waren, mussten dafür, dass sie im Grunde genommen auch von dem Wehrdienst ausgeschlossen waren, eine zusätzliche Steuer zahlen. Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Das heißt, aufgrund des geringeren Verlusts Gefahr in der Familie muss dafür dann eine höhere Besteuerung bestehen, weil sie Schutz genießen, dass Muslime in den Krieg, in den Verteidigungskrieg ziehen müssen. Das ist so die Hinteridee von den Gelehrten gewesen. Also nicht, weil man gesagt hat, ah, ihr müsst mehr Steuern zahlen und weil ihr nicht an das glaubt, was wir glauben. Das sicherlich nicht, weil sonst hätte es auch nicht funktioniert, langfristig den Frieden zu bewahren. Umverteilung, Solidarität, Zwecke von sozialen Sicherungen, das haben sie, all diese Aspekte. Bereitstellung von Basisstruktur. Sie haben sehr früh schon einen Markt, hatte ich Ihnen ja gesagt. Neben diesem Markt haben Sie auch natürlich Ebenen dessen, dass eine Sicherung, eine Marktaufsicht gab. Sehr früh gab es eine Marktaufsichtsbehörde, die sogenannte Hizba, die sich damit beschäftigt hat, dass auf dem Markt auch die Marktregeln eingehalten werden. Nicht, dass da jetzt im Grunde genommen einer kommt, der irgendwelche neuen Regelungen einführt, um diesen gesamten Markt zu verzerren. Ich möchte aber auf drei Sachen besonders eingehen, das heißt Anerkennung und Schutz von Privatvermögens, das Riba-Gebot und Radar-Gebot. Das sind die Aspekte, die meisten von Ihnen eher vielleicht einordnen können. Also Orientierung an realwirtschaftliche Aspekte, nicht an abstrakte, also Finanzwirtschaft, das Gegenteil davon, sondern an Gütern, harte Fakten. Daran orientiert sich sehr früh das schon. Das hängt auch damit zusammen, weil es einfach noch keinen Finanzmarkt in dieser Ebene gab. Aber Sie werden merken, welche Ethik dahinter steckt und welche Instrumentarien drumherum geschaffen sind. Kommen wir also zum Privatvermögen. Sie finden im Koran diesen Vers, es gibt unheimlich viele Verse, die auch teilweise das Reichtum verpönen, aber dafür gibt es auch natürlich eine theologische Erklärung dafür und Einordnung der Gelehrten. Und dann gibt es natürlich auch andere. Also Reichtum, frohlocke nicht über dein Reichtum, denn wahrlich, Gott liebt jene nicht, die über eitle Dinge frohlocken. Suche stattdessen durch das, was Gott dir zuerkannt hat, kommenden Lebens, ohne dabei deinen eigenen rechtmäßigen Anteil in dieser Welt zu vergessen. Das heißt, es ist eine positive Verhältnis zu dieser Welt. Also diejenigen, die im Grunde genommen dieses negative Verhältnis zu den Diesseits propagieren, haben genau diesen Aspekt außer Acht gelassen. Das heißt, das Diesseits ist das Acker für das Jenseits. Das ist ein grundsätzlicher Ausspruch des Propheten, der im wirtschaftlichen Kontext auch ausgesprochen worden ist. Und entsprechend dessen finden Sie auch einen Ausspruch von ihm, ohne Zweifel. Reich ist nicht derjenige, der allein die Anhäufung des materiellen Reichs sucht, sondern zugleich die innere Erfülltheit sucht. Das heißt, es geht immer um eine spirituelle Erfülltheit, die mit dem Materiellen zusammenhängt. Also das Materielle kann nie die Erfülltheit dessen geben. Kommen wir also zu dem Gebot, was die meisten kennen. Und zwar das Zinsverbot. Ja, bei euch Muslimen ist der Zins ja verboten. Das ist, was mir meistens auf Veranstaltungen dann vorher schon gesagt wird, bevor ich einen Vortrag halte. Also die Übersetzung von Riba als Zins hat eine gewisse Verkürzung, weil Miete zahlen wir alle und wir bezeichnen das als Mietzins. Das fällt nicht darunter. Also Sie sehen da eine Begrenzung. Und wenn Sie es als Wucher nach dem BGB definiert sehen, ist es auch nicht. Also es ist nicht nur Wucher und es ist nicht nur Zins, sondern es ist ein jeder Überschuss, dem kein Äquivalent gegenübersteht. So könnten Sie es umfassen und selbst das würde nicht genügen. Weil, wenn Sie sich anschauen, die Lektüre dazu, Sie werden, wenn Sie zur Wirtschaft irgendwie forschen, werden Sie wahrscheinlich 70% zu diesem Thema finden. Immer zum Riba-Gebot. Aber Sie werden keine Definition dazu finden. Also Sie werden keine einheitliche Definition dazu finden. Und das ist auch ein Ausspruch des Kalifen Umar ibn al-Khattab, der gesagt hat, das Einzige, was der Prophet im Grunde genommen uns nicht erläutern konnte, war eben, was Riba im Grunde genommen konkret meint. Also die Definition dazu. Riba-Gebot im Koran ist ein stufenweises Verbot. Also das Zins- oder Wucherverbot, ich bezeichne das jetzt nicht als so, sondern als Überschussverbot, also das, was an Überschuss eingenommen wird, ist ein sogenannte stufenweise Verbot. Das finden Sie ein analoges Verbot dazu auch beim Alkohol. Das heißt, Sie finden beim ersten Vers nicht ein Alkoholverbot, sondern beim letzten Vers. Bei der letzten Offenbarung, zeitlichen Offenbarung, finden Sie ein Verbot. Und genauso ist es im Grunde genommen beim Zins. Beim Zins finden Sie zunächst erstmal darauf, dass man milde sein soll. Das heißt, dort heißt es im Grunde genommen, und bedenket, was immer ihr an Riba verteilt, auf dass es durch die Besitztümer anderer Leute sich vermehren möge, wird euch keine Vermehrung in der Sicht Gottes bringen. Während alles, was ihr aus Mildtätigkeit abgebt, Gottes Antlitz suchend von ihm gesegnet werden wird. Denn es sind die, die sein Antlitz suchen, welche die Belohnung vervielfacht werden. Das ist so der erste. Das heißt, dort geht es im Grunde genommen mild zu sein. Also man soll nicht das Geld, was man hat, versuchen, dieses Kapital, was man hat, die Leute damit in die Abhängigkeit zu drängen. Man soll milde damit sein. Der Kerngedanke ist grundsätzlich, und das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt diejenigen, die jetzt den Koran lesen und sagen, ah, wir haben ein Verbot nur für uns und den haben die Christen und Juden nicht. Jeder, der sich mit der theologischen Konzeption auseinandergesetzt hat, weiß, dass dieses grundlegende Verbot in allen monotheistischen Religionen sich findet. Die Ethik, die hier nochmal hervorgehoben wird, ist im Grunde genommen ein Aspekt, der zentral ist. Und das ist etwas, was die Muslime in den nachfolgenden Generationen auch beschäftigt hat. Das, was ethisch damit im Grunde genommen erreicht werden soll, habe ich jetzt einigermaßen hier versucht zusammenzufassen. Die Ethik, die dahinter steckt, ist im Grunde genommen sehr facettenreich. Zunächst finden Sie einen Widerspruch zu dem Grundsatz der Verteilungsgerechtigkeit, die im Islam manifestiert ist. Ebenfalls Akkumulation. Akkumulation von Vermögen, die zeitgleich in die Abhängigkeit derjenigen führt, die nicht Kapital haben. Das heißt, die Produktionsfaktoren, die wir kennen, Arbeit, Kapital. Derjenige, der Kapital hat, sitzt am längeren Hebel, kann auch warten, er muss nicht sein Geld investieren, wartet auf eine günstige Situation. Wenn Sie aber nur Arbeit zum Anbieten haben, was bleibt Ihnen übrig, als zu sagen, ich gehe arbeiten oder ich gehe drauf. Das heißt, Sie sehen diese Ebene, die besteht. Das soll aufgehoben werden. Diese Ebene soll nicht entstehen. Was noch gefördert werden soll, das Horten von Finanzmitteln. Herr Draghi macht das gerade sehr fleißig. Das heißt, er drückt die Zinsen auf Null, damit Sie was nicht machen, damit Sie Ihr Geld nicht parken, damit Sie auch nicht Negativzinsen bekommen. Machen Sie das auch. Sie kaufen noch eine Wohnung, Sie kaufen noch ein Auto. Das funktioniert bis heute noch. Ist keine revolutionäre Idee. Sie ist sehr ausgelaugt, findet sich schon im Mittelalter. Aber sie funktioniert, auch in modernen Gesellschaften. Das heißt, wenn Sie nicht wollen, dass jemand hortet, drücken Sie die Zinsen und machen es gegen Null und es funktioniert. Was es eben schaffen soll, ist eben partnerschaftliches Zusammenarbeiten. Wenn Sie beide darauf achten, dass wenn Sie Kapital haben und der andere Arbeit hat, dass Sie eben auf partnerschaftlicher Ebene haben, dass Sie nicht Ihr Kapital dazu nutzen, den anderen in die Abhängigkeit, den anderen im Grunde genommen nicht die Verteilung zukommen zu lassen. Das ist das, was die Kernidee dessen, die dahinter steckt. Ebenfalls also die Balance der Interessen. Das andere Verbot, was ebenfalls von wesentlicher Bedeutung war, im Grunde genommen das Radar-Gebot. Es lässt sich nicht nur unmittelbar aus dem Koran und aus dem Hadith eine Definition entnehmen, genauso wie beim Riba. Man kann es mit dem wiedergeben, dass ein Zufall, ein Risiko, also ein Spekulationsverbot, also ein Verbot des Spekulierens. Das ist das, was in diesem Radar-Verbot steckt. Sie werden das finden, im Grunde genommen auf verschiedenen Ebenen. Das, was wir 2008 erlebt haben, sind diese toxischen Papiere, die Credit Default Swaps, die mittlerweile wieder sehr fleißig ein bisschen modifiziert, ein bisschen Smiley-Gesicht angepasst und wieder eingeführt wurden und auch wieder sehr gerne von den Finanzhaien auch gerne angenommen werden. Das sind die Dinge, die nicht erlaubt sind. Also es soll real sein. Etwas, was nicht vorhanden ist, kann nicht im Grunde genommen investiert werden. Es muss da sein. Spekulation ist nicht möglich. Die beiden Verse, auf die es basiert. O ihr, die ihr Glauben erlangt habt. Berauschende Getränke und Glücksspiele und götzendienliche Praktiken und das Wahrsagen der Zukunft sind nur ein abscheuliches Übel von Satans Werk. Meidet es denn, auf dass ihr glückseligen Zustand erlangen möget. Das haben sich wahrscheinlich auch einige gedacht, nachdem die Spekulation 2008 verpufft ist. Das heißt, im Grunde genommen geht es darum, dass sie diesen nicht alltäglichen Geschäftsrisiko, diejenigen von ihnen, die im Geschäftlichen tätig sind, das ist nicht erfasst. Es geht hier um ein Übermaß an Risiko. Dieses ist verboten. Das lässt sich mit diesem Radargebot eben erklären. Im Grunde genommen Interessenschutz, die Verbraucherschutzrichtlinie der EU, die sich in unserem Verbraucherschutzgesetz wiederfindet, hat genau dieses Interesse. Das heißt, es geht um Interessenbalance. Es geht darum, dass sie dem anderen die Gelegenheit seiner Unerfahrenheit nicht ausnutzen. Und um das zu bewahren, tun sie auch Folgendes, dass sie die Interessen nicht durch Risiken, dass sie in Kauf nehmen müssen. Und anders als das, die Verbraucherschutzrichtlinie, bezieht sich das Radargebot auch zwischen Unternehmern und nicht Verbraucher und Unternehmer. Die grundlegende Frage, die mir gestellt wird von meiner geliebten Schwester, wenn ich ihr dann solche Aspekte erläutere, die dann sagt, ja, aber Idris, jetzt hast du so viel gesagt und die islamische Konzeption und Finanzwesen, Wie können wir das denn jetzt ändern? Also wie können wir jetzt am Kapitalismus überhaupt irgendwas machen? Weil wenn ich jetzt tatsächlich mein Shirt so dort einkaufe, wo es tatsächlich bio und auch noch sinnvoll die Ressourcen genutzt worden sind, dann macht es meine Freundin nicht. Und wenn ich ihr das erzähle, dann wird sie vielleicht eventuell sogar mir die Freundschaft kündigen. Das ist richtig. Vielleicht wird sie das tatsächlich machen. Die Idee dessen, was im Islam steckt, ist eine tief spirituelle. Und wenn Sie sich überlegen, Muslime 1,7 bis 1,8 Milliarden Muslime auf der Welt. Und es gibt das Islamic Banking und Finance mittlerweile. In Deutschland gibt es sie auch. 3 Banken, die wir haben, die aktiv sind. Tendenz in den nächsten 10 bis 15 Jahren werden mehrere Filialen eröffnet. Das heißt, es ist ein Riesenmarkt, das zweistellig wächst. In den vergangenen 15 Jahren zweistellig gewachsen. Sie haben Tausende von Institutionen. Selbst dieses System bedarf einer Fundierung, einer ethischen Fundierung, weil sie ideologisch aus dem 20. Jahrhundert fundiert ist. Das heißt, sie wird nicht dahin kommen, als alternatives System zu etablieren. Sie kann aber mit Synergieeffekten, mit Corporate Governance, mit Social Responsibility, mit ethischen Finanzen, mit all diesen anderen Bewegungen, die es in Deutschland auch gibt, kann man im Grunde genommen auf lokaler, auf regionaler Ebene dem System auch auf einer ethischen Basis begegnen.
So sieht der Kapitalismus aus muslimischer und wie davor geschildert aus jüdischer Sicht aus. Im Hörsaal sendeten wir einen Ausschnitt aus der dialogischen Ringvorlesung des Jüdischen Museums Berlin unter dem Thema »Ethische Fragen in Judentum und Islam – Wirtschaftsethik. Ist Kapitalismus koscher? / Halal?«
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.